Ja, ich glaube, ich bin laut. Okay, bevor ich anfange zu predigen, ich werde heute über Bewegung predigen. Der Marco hat uns schon eingeladen aufzustehen, ich lade uns nochmal ein, sonst muss ich links und rechts und irgendwann habe ich einen starren Hals und ich predige die ganze Zeit die leeren Stühle an. Kommt, steht doch nochmal mit mir auf, ihr dürft euch alle bewegen, alle, ohne Ausnahme, sonst gehe ich nach Hause, sonst bewege ich mich. Kommt doch einfach ein bisschen mehr in die Mitte, nach vorne und in die Mitte. Die Technik darf dort bleiben, ja. Alle anderen, wisst ihr, ich bin ja in einer alten Drei-Generationen-Gemeinde. Wir haben viele 70-Jährige und mein Vater leidet oft darunter, predigt gar nicht mehr so oft, aber jedes Mal, wenn er gepredigt hat und das gesehen hat, hat er gesagt, komm, setzt euch. Und ich war immer wieder erstaunt, dass Menschen, die sich aufgemacht haben, super, da ist noch der beste Platz, dass Menschen, die sich aufgemacht haben, um zu sagen, Gott, wir sind deine Jünger, egal wo du uns hinschickst, dorthin gehen wir bis nach China. Dieselben Menschen waren nicht in der Lage, aufzustehen von links und einen Stuhl nach vorne zu gehen. Also das, was Marco, ich habe deinen Mut schon lange nicht mehr. Ich sag meiner Gemeinde schon lange nicht mehr, steht auf, kommt nach vorne. Aber ich merke, dass wir so viele fromme Floskeln dreschen und wehe, jemand erwartet irgendetwas und zeigt damit, dass wir gefragt sind, etwas zu tun. Und plötzlich sagen wir, nee, der verfügt ja über mich. Das geht ja nicht. Kennt ihr diese Reaktion? Jemand bittet mich um etwas oder befiehlt mir, dabei ist es das Normalste der Welt. Wisst ihr, das Wetter befiehlt uns gerade allen etwas. Und ob wir es wollen oder nicht, wir müssen uns alle bewegen. Und ich bin begeistert von unserem Land. Neulich las ich eine Headline, eine Überschrift, die hieß, es waren zu viele Mitarbeiter, zu viele Helfer. Die Helfer konnten gar nicht arbeiten, weil so viele Menschen sich auf den Weg gemacht haben, diesen Ruf der Hilfe der Menschen, aber letztendlich diesen Ruf, den die Natur ausgelöst hat, irgendwo zu beantworten. Beweg dich! Wir hatten gerade dieses Move Festival und ich habe letzten Sonntag predigen dürfen und ich dachte, ich erlebe eine zweigeteilte Gemeinde. Das sind junge Menschen, ob ihr es glaubt oder nicht, fast unsere ganze Jugend war engagiert, war begeistert, war am Beten und am Fasten und am Planen. Ich kam gestern am Freitag so gegen 4 Uhr vorbei, das Ganze hatte mit mir nichts zu tun. Ich bin schon lange nicht mehr unser Jugendpastor, der wirklich dran ist. Und ich sah unsere ganze Jugend, alle fleißig und ich dachte, krass, nicht 10, nicht 20, 120 Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, okay, viele von uns Älteren, wir haben das abgehackt, das hat doch nichts mit uns zu tun. Das ist doch die Affäre der Jugend. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken gebracht. Und ich dachte, wie war's beim Volk Gottes? Da gab es einen Josua, der zog in den Krieg, der sagte, okay, ich ziehe das Schwert, ich bin jung und ich bin rüstig. Der war auch nicht mehr ganz so jung, zwischen 40 und 80, also so ganz jung auch nicht. Und da war ein alter Mose, der ging auf den Berg und der betete. Und diese zweigeteilte Rolle, glaube ich, ist so wichtig für uns als Gemeinde. Es gibt nicht nur eine zweigeteilte Rolle, sondern eine zehngeteilte Rolle. Aber was wichtig ist, ist, dass wir gemeinsam als Gemeinde unterwegs sind. Ihr habt eine coole Teenie-Arbeit, ihr habt eine coole Kinderarbeit, eine coole Jugendarbeit und so weiter kann ich. Und jeder ist so in seiner Fabrik drin, in seiner Schablone. Und am Ende vergessen wir sind eine Gemeinde. Wir gehören zusammen. Wir stehen gemeinsam auf. Natürlich gibt es einen Jugendgottesdienst, wo ich als Papa nicht vorbeischauen muss. Aber ich kann dahinter stehen, im Gebet, im Fasten. Glaubt ihr wirklich, eure Teenies werden anfangen zu fasten für den Skyline? Ich glaube das nicht. Hey, die wissen gar nicht, wie das geht. Aber wir, ich hoffe, wir haben schon gelernt, wie Fasten geht. Ja, ich hoffe, wir haben schon gelernt, wie es geht, auf die Knie zu gehen und mal eine halbe Stunde zu beten. Und zwar nicht nur für unsere eigenen Probleme, sondern zu beten, in den Riss zu treten, dass Gott sich bewegt. Und wenn Gott nicht bewegt, dann tut sich nichts, dann können wir ganz viel tun. Aber Gott liebt es, sich zu bewegen, wenn Menschen aufstehen. Jetzt predige ich vielleicht zu einer Gemeinde, die das gar nicht berührt, aber was ich so höre ist, ich glaube, da steckt ihr genauso drin wie wir. So jeder ist in seinem Bereich und jeder kann sagen, ich bin doch ein guter Mitarbeiter. Ich bin doch treu und brav und ich bringe doch meine Leistung. Und Gott sagt, ja, das ist super, aber ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir eine Einheit am Sonntagmorgen, dass da ein Ausdruck da ist. Wie ist es, wenn Teenies hier reinkommen? Fühlen die sich wohl? Oder erleben sie, bin ich hier gar nicht willkommen. Wie ist es, wenn der Oma hier reinkommt? Und ich glaube, da sind wir gemeinsam immer wieder neu gefragt, ich predige zu mir selber, immer wieder neu gefragt zu sagen, lass uns schauen, dass Gemeinde eine Gemeinde bleibt und dennoch vielfältig arbeitet. Wir haben 4 verschiedene Gottesdienste mittlerweile in Ulm. Und wir planen einen 5. und einen 6., weil die Gesellschaft sich verändert hat, weil viele Menschen unsere Sprache gar nicht hören. Wie hieß dieser Gottesdienst, der vor der Tür steht? Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte mir, so einen Satz habe ich noch nie gehört, außer bei den Frommen. Ja? Seht und schmecket, was für eine Sprache, wer spricht die heute noch? Verzeiht, ja? Aber wenn du eingeladen wirst auf der Straße und seht und schmecket, wie, was ist, seht, okay, kann ich noch schmecket? Ja, merkt ihr, worum es geht? Unsere Gesellschaft verändert sich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Bewegung bleiben. Ich möchte heute über Bewegung reden, über Move. Fitness ist angesagt. Wer von euch ist angemeldet beim Fitness? Darf ich mal fragen? Eine ganze Reihe. Herzlich willkommen. Man sieht's euch fast an. Ich bin seit 20 Jahren angemeldet im Fitness, ob ihr es glaubt oder nicht. Seit 20 Jahren. Und ich denke mir immer, irgendwie sieht man so wenig davon. Vermutlich würde ich aber ganz anders aussehen, wäre ich nicht seit 20 Jahren angemeldet, okay? Das ist so eine kleine Wahrheit. Die andere Teil der Wahrheit ist, es reicht nicht aus, angemeldet zu sein. Es reicht nicht aus zu sagen, ich bin Christ, ich gehe am Sonntagmorgen. Wie viele Menschen leben mit so Definitionen? Ich bin doch Christ, ich komme doch am Sonntagmorgen. Und Gott sagt, ich will, sorry, verzeiht, mehr. Es reicht mir nicht aus, dass du irgendwie so ein Label hast und sagst, ja, ich bin doch im Hauskreis und ich bin doch Christ und ich arbeite doch mit. Und Gott sagt, ja, aber ich möchte gerne durch dich wirken in eine verlorene Welt und ich möchte gerne dir begegnen. Beweg dich, mach dich auf die Socken, beweg dich. Wisst ihr, Christsein ist eigentlich von vorne bis hinten. Es beginnt mit Bewegung und es hört mit Bewegung auf. Wie hast du dich bekehrt? Hast du auch diesen Ruf von Jesus gehört, komm, folg mir nach? Wie war es mit den ersten Jüngern? Petrus, Johannes, Jakobus, dieser Fischer. Irgendwann kam Jesus in ihr Leben und er sagte, komm, folg mir nach. Und sie haben philosophiert, ob dieser Jesus jetzt der Messias ist oder nicht. Und nachdem sie lange debattiert haben, sagten sie, okay, wir gehen mal in einen Gottesdienst, wir hören eine Rede von ihm an. Und dann gingen sie wieder zu ihren Netzen. Das war nicht die Realität. Sondern dieser Ruf, den sie gehört haben, hat ihr Leben so radikal auf den Kopf gestellt, wie er mein Leben noch nicht auf den Kopf gestellt hat. So radikal, alles hat sich verändert. Wie war es bei Abraham? Als Gott in das Leben von Abraham hineintritt, sagt Gott, du wirst dein Vaterhaus verlassen, du wirst dein Land, deine Kultur, deine Sprache verlassen, du wirst mir nachfolgen in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich werde dir nicht sagen, wo das Land liegt, sondern komm, folg mir nach. Das hört sich krass an. Wie war es, als Mose Gott begegnet ist? Hey, da redet Gott durch einen brennenden Dornbusch und Mose weiß, der Allmächtige hat zu mir geredet, aber er weiß auch, mein bequemes Leben bei den Schafen, mein bequemes Leben bei dieser schönen Frau ist zu Ende. Nicht, dass sie nicht mehr seine Frau ist, aber die Bequemlichkeit ist zu Ende. Etwas Neues hat angefangen, etwas, das mich herausfordert. Und jetzt werdet ihr sagen, Gott sei Dank bin ich nicht der Mose und nicht der Abraham und nicht der Petrus, das waren alles die Obercracks. Aber ich kann dir sagen, Nachfolge ist per Definition radikal. Also wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe, auch so ein altes Wort, seiner Frau anhängen. Nachfolge, die nicht radikal ist, ist keine Nachfolge. Ein Bund, der dein Leben nicht verändert, ist kein Bund. Eine Hochzeit, die nicht alles auf den Kopf stellt, die Menschen würde ich nie trauen. Wenn da ein Pärchen vor mir steht, neulich, gerade heute Morgen, bevor ich hier war, war ich kurz noch in Ulm, wir haben um 9 Uhr Gottesdienst und ich sprach mit einer Frau, die sagte, ja, ich kenne eine Frau, die will sich so gerne taufen lassen. Und ich sagte, hey, ich weiß, dass sie sich so gerne taufen lassen will. Alles, was sie tun muss, ist einfach mal zu kommen. Verstehst du, die will sich taufen lassen, aber geht nie in den Gottesdienst. Und jeder merkt, das passt doch nicht zusammen. Das ist so wie ein Mensch, der sagt, ich will dich heiraten, aber ich bleib zu Hause und du bleibst zu Hause. Und vielleicht treffen wir uns irgendwann mal bei McDonald's und jeder würde sagen, ja, also Ehe ist es nicht, oder? Nein, Ehe muss mein Leben verändern. Papa und Mama haben in meinem Leben nicht mehr das Sagen. Ich ehre sie und ich achte sie, aber sie haben nicht mehr das Kommando. Wenn meine Frau redet, dann stehe ich stramm. Und umgekehrt, erst recht, wenn ich rede, dann erwarte ich, ihr lieben Frauen, umgekehrt, erwarte ich auch, dass meine Frau mir zuhört, oder? Ich meine, ich muss jetzt nicht über Ehe reden, aber das, was Paulus und was Petrus und was Jesus sagt, ist eindeutig klar. Worum es mir geht, ist, diese neue Beziehung verändert unser Dasein. Und Christsein muss radikal sein, sonst taugt es nichts. Und was ich in der Bibel sehe, von vorne bis hinten, ist immer wieder neu, beweg dich. Und wir Menschen lieben es so sehr, uns nicht zu bewegen. Wir lieben es so sehr, uns gemütlich zu machen. Wir fühlen uns gerade wohl. Ein Bild von Christsein ist das Volk in der Wüste. Und wisst ihr, wie das Volk in der Wüste geführt wurde? Es wurde einerseits von Mose geführt, aber in Wirklichkeit nicht von Mose, sondern in Wirklichkeit von Gott selber. Der Heilige Geist führte dieses Volk durch die Wolkensäule und durch die Feuersäule. Nachts war Licht an. Sie brauchten keine Energie, das Licht war da, Halleluja. Und nachts war Schatten da, Halleluja, Gott versorgte sie. Aber diese Wolke führte sie auch. Das heißt, sie waren gerade an der Oase und es ging ihnen gut, sie fühlten sich gerade wohl, sie hatten sich gerade so richtig schnuggelig gemacht und plötzlich bricht die Wolke auf und alle Mann mussten aufbrechen. Und diejenigen, die nicht aufbrechen würden, würden sterben. In der Wüste stirbst du. Versteht ihr? Also dieses Beweg dich hat etwas damit zu tun, dass Gott sagt, komm, folg mir nach. Nachfolge ist angesagt. Und wenn du nicht nachfolgst, dann scheiterst du im Glauben. Und ich glaube, es gibt so manche Menschen, die haben Jesus ja in ihr Leben integriert wie ein schönes Auto. Das Auto kostet sie 700 Euro im Monat. Ja, so ein dickes Shit. Du entscheidest dich, dein ganzes Geld in ein Auto zu investieren. Christsein kostet dich etwas. Aber das Auto hat dein Leben nicht wirklich verändert, nur einen kleinen Bereich davon. Ein Drittel von deinem Leben. Man spricht von vielen Bekehrungen. Man sagt davon, der Geldbeutel bekehrt sich am Ende. Ist dein Geldbeutel bekehrt? Wisst ihr, ich glaube persönlich, dass Jesus die Menschen, die er gerufen hat, eingeladen hat, sich an diesem Tag zu verändern. An diesem Tag wurde Nachfolge real. Petrus und Johannes, sie ließen ihre Netze. Die Menschen konnten es gar nicht nachvollziehen, was geschieht mit diesen Menschen. Warum verlassen sie Hof und Haus und alles, um diesen komischen Prediger, von dem sie noch keine Predigt gehört hatten, von dem sie kein Wunder gesehen haben. Das war nicht dieser Jesus, dem wir heute nachfolgen. Versteht ihr? Wir wissen all diese Wunder, all diese Reden. Wir lesen das, wir können das für uns beurteilen, können sagen, ja, dieser Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist gen Himmel gefahren. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Hey, wir haben einen ganz anderen Stand. Vor diesen Jüngern stand ein Mann im Alter von 30. Wer ist hier 30? Markus 25, der taugt nichts. Ich bin 40, ich taug auch nichts mehr. Du bist 30? Okay, das Problem ist, du bist kein Mann. Wer bist du? Ja, komm, steh doch mal auf. Stell dir mal vor, der Uli steht vor dir. Schaut ihn euch an. Wie sieht man mit 30 aus? Ziemlich jung, oder? Da denkst du, Mann, du bist ja noch ganz schön grün hinter den Ohren. Der steht mit 30 vor dir und sagt, komm, folg mir nach und dein Leben wird sich radikal verändern. Und das wussten sie. Komm, folg mir nach war nicht, fang mal an, theoretisch an mich zu glauben, sondern verlass alles, was dir bisher lieb war, bis auf die Bindung zu deiner Frau, ja? Verlass alles, was dir bisher lieb war, und komm und mach dich auf die Socken, mir hinterher und das 3 Jahre lang. Und wisst ihr, die Jünger wussten nicht, wie lange diese Reise geht. Und in Wirklichkeit ging es ja nicht 3 Jahre, sondern Jesus ist gestorben. Und dann sagt Jesus zu Petrus, ach übrigens, du bist jetzt der neue Chef hier. Also es ging nicht 3 Jahre, sondern es war eine Ewigkeit für ihr Leben. Nachfolge veränderte ihr Leben. Ich erlebe so viele Menschen, die sagen, ja, ich liebe Gemeinde, aber, wir sind so unflexibel geworden. Wir kommen in eine Gemeinde hinein, unsere Gemeinde hat seit über 20 Jahren Hauskreise. Und ich lebe in dieser Gemeinde, aber ich gehe dennoch nicht in eine Kleingruppe. Ich mag das nicht, es wird mir zu persönlich. Und ich habe schon oft gepredigt, unsere kleinen Hauskreise sind die eigentlichen Gemeinde, unsere Hauskreisleiter sind die Hirten. Wenn du krank bist, das will ich gar nicht wissen, das kriege ich gar nicht mit. Und das ist gar nicht mein Job, sonst wäre ich Arzt geworden. Versteht ihr? Sonst kann ich jeden Tag im Krankenhaus von morgen bis abend sein. Bei 800 Menschen sind vermutlich mal viele, viele krank. Ich war krank und ich habe mich besucht, sagt Jesus. Und Bewegung ist angesagt. Aber wer bewegt sich? Doch derjenige, der dich kennt. Wie oft erwarten wir von einem System Gemeinde etwas, das wir selber nicht bereit sind zu geben? Wir erwarten, dass wenn wir im Gefängnis sind, Menschen vorbeikommen. Aber vorher waren wir nicht bereit, uns einzubringen. Und ich lade uns so sehr ein als Gemeinde Jesu. Und ich rede ohne Vorbehalt. Wolfgang hat nur Gutes von euch hier geredet, ja? Und auch sonst habe ich viel Gutes gehört. Aber wir sind Menschen. Und ich sehe Menschen, ich war die beste Nachricht von 9 Tagen, nicht von dieser Woche, sondern von der Woche davor. Da traf ich eine junge Frau aus der Gemeinde, sie leitet zusammen mit ihrem Mann einen Hauskreis. Und sie erzählte mir, dass ein anderes Ehepaar zu ihnen neu kommt. Dieses Ehepaar kommt seit fast 10 Jahren in die Gemeinde. nicht als Paar, sondern als Singles, und haben sie sich gefunden, haben geheiratet und gehen jetzt in den Hauskreis. Ich war als Pastor so glücklich. Wisst ihr warum? Weil ich so viele Menschen sehe, die unterwegs sind, die sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Und gerade ist das Setting, passt es irgendwo, wir sind jung und die Jugendstunde gefällt uns. Aber jetzt heiraten wir und plötzlich sind sie ohne Hauskreis, ohne Anbindung. Und irgendwann merkst du, sie kommen nicht mehr regelmäßig in Gottesdienst. Du siehst es von außen und du bemerkst es und du merkst, du hast keinen Zugang. Wenn ich zu ihnen gegangen wäre und ich hätte gesagt, hey, ich mache mir echt Sorgen um euch. Das mache ich manchmal, aber das ist schon ein großer Schritt, das den Menschen zu sagen. Hier in Deutschland, darf man das dir sagen? Jemand macht sich Sorgen um dich? Ich habe das noch gar nicht gesagt, ich habe es gedacht. Ich mache mir Sorgen um euch. Ihr wart mal so gut drauf. Und jetzt höre ich, sie gehen ganz neu in den Hauskreis und es hat mich echt geflasht. Ich war so begeistert. Warum? Weil ich weiß, Nachfolge muss ich buchstabieren im Alltag. Wenn der Alltag nicht kommt, bleibt es ein Lippenbekenntnis. Wisst ihr, ich bin seit 20 Jahren im Fitness. Aber ich muss gehen. Und immer wieder neu höre ich diesen Ruf, spätestens meine Frau sagt es mir, wie siehst du denn aus, mach mal was. Also merke ich, okay, wie mache ich jetzt was? Fasten ist nicht mein Ding, ist echt schwer, abends auch nicht zu essen. Salat, in letzter Zeit bemühe ich mich, Salat zu essen, schrecklich, ja. Aber Sport ist doch gar nicht so schlecht. Nur ich muss diesen Sport einplanen. Und in meinem Kopf war all die Jahre Sport immer Luxus, nie Notwendigkeit. Versteht ihr? Meine Arbeit, das ist meine Familie. Da haben wir viele richtige Prioritäten. Aber Sport ist nicht wichtig. Und irgendwann gehe ich zum Arzt und der Arzt sagt, die Werte sind katastrophal. Und dann fällt der Groschen und ich merke, okay, jetzt kann ich vielleicht noch was verändern. In 10 Jahren wird es immer noch schwerer, in 20 Jahren noch schwieriger. Und dann wird man mir sagen, ja, hat man dich nicht aufgeklärt. Und Fitness ist angesagt. Unsere Krankenkassen gehen hin und sagen, hey, geht hin. Bewegt euch, oder nicht? Bewegung ist angesagt. Warum? Weil Bewegung tut uns gut. Bewegung gleich Gesundheit. Bewegung gleich Glück. Wenn du dich bewegst, werden Glückshormone ausgeschüttet. Jetzt bin ich kein Fitnesstrainer, keine Sorge. Mir geht es auch nicht darum, dass du dich körperlich bewegst, sondern mir geht es um diese innere Bewegung. Was ist das Gleichnis des barmherzigen Samariters? Es ist das Gleichnis von einem Menschen, der innerlich beweglich bleibt. Ein Mensch, der sagt, deine Not ist meine Not. Und ich hatte einen anderen Plan für diesen Tag. Ich hatte Geschäftstermine. Ich bin doch ein wichtiger Geschäftsmann. Aber deine Not ist mir so wichtig. Dein Leben ist mir wichtig. Und deswegen werde ich meine Pläne durchkreuzen lassen für deine Not. Bleib beweglich. Und was sagt der Priester? Der Priester sagt, das Opfer wartet. Ich bin eingeteilt, meine Schicht kommt, ich muss gehen. Und wenn ich nicht gehe, dann bricht die Welt zusammen. Und der Priester ist innerlich nicht beweglich. Bleib beweglich. Wisst ihr, Christsein ist nichts anderes als Bewegung. Der erste Ruf ist hin zu Jesus. Jesus lädt dich nicht ein und sagt, hey, ich will dich nach China schicken. Sondern der erste und der lauteste Ruf, komm, folg mir nach. Es geht um Nachfolge ihm entgegen. Und diese Nachfolge ist nicht an einem Tag, sondern sie ist eine Nachfolge. Wisst ihr, Mose lebte nicht von dieser Erfahrung des brennenden Buschs. Er konnte diese Geschichte erzählen. Aber Mose hatte es nötig, seinem Gott immer wieder zu begegnen. Glaubt ihr das? Abraham lebte nicht nur von dem Reden von gestern, sondern er wusste, dieser Gott hat immer wieder neu in mein Leben hineingesprochen. Petrus folgt Jesus leibhaftig 3 Jahre nach. 3 Jahre lang ist er auf Schritt und Tritt, folgt diesem Jesus nach und er ist ein Musterbeispiel-Schüler. Wer glaubt ihr, dass ich bin? Und er gibt die richtige Antwort. Er gibt fast immer die richtigen Antworten. Petrus war nicht die Flasche leer, okay? Er ist ein Musterschüler. Er sagt, wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Und dann kommen ein paar Tage, die sein Leben so völlig auf den Kopf stellen. Er ist völlig enttäuscht von diesem Jesus, weil Jesus anders ist, als er dachte, dass er sei. Und ich kenne Menschen, die an ihrem Glauben scheitern, weil Jesus anders ist, als sie es dachten. Dieser Jesus hat nicht all ihre Wünsche bedient. Dieser Jesus hat nicht all ihre Träume Wirklichkeit werden lassen. Dieser Jesus war nicht derjenige, den sie dachten, dass er sei. Petrus und all diese Jünger dachten, Jesus ist der Messias und der Messias wird ein Reich hier auf Erden aufbauen. Er wird der König werden und wir sind seine Minister. Versteht ihr? die Vorstellung von diesen Menschen, so wie wir klare Vorstellungen haben, dass Jesus bald wiederkommt, war ganz klar, der Messias kommt und er wird die Römer platt machen und er wird das jüdische oder das israelische Reich wieder aufbauen. Ein Königreich wie David. Die Prophetien sind eindeutig. Er ist der Sohn Davids. Hosianna, dem Sohne Davids. Warum dem Sohne Davids? David war König und du bist auch König. Bald regierst du. Und deine Herrschaft ist gerecht. Halleluja. Also mit diesen inneren Werten hatten sie kein Problem. Im Gegenteil, das fanden sie gut. Aber der äußere Wert war dennoch da. Dieser Jesus würde regieren. Und Jesus hat vielfach gesagt, der Sohn des Menschen wird leiden. Er wird leiden. Er wird gekreuzigt werden. Das ging hier rein und da raus. Sie haben es nicht geglaubt. Und Jesus stirbt. Und Petrus ist so enttäuscht von Jesus. Bist du enttäuscht von Jesus? Braucht eure Hände nicht melden. Ich bin mir sicher, hier sind Menschen, die enttäuscht sind von Gott, weil Gott anders war und ist, als sie dachten, dass er sei. Gott, ich diene dir, ich folge dir nach, warum lässt du das zu in meinem Leben? Gott hat schon Nöte in meinem Leben zugelassen, wo ich dachte, Gott, das ist jetzt nicht fair. Ich habe nicht gesündigt. Es geht nicht darum, dass ich heilig bin, ihr versteht, was ich meine, ja. Aber ich habe nicht diese krasse Sünde begangen, weswegen Gott sich da zurückziehen sollte und sagen sollte, hey, mit dir nicht mehr. Und Gott lässt dennoch Nöte zu, wo ich sage, Gott, ich verstehe dich nicht. Und ich glaube, ich spreche die Sprache von vielen hier. Petrus hat Jesus nicht verstanden an diesem Punkt. Und Jesus geht dennoch hin und sagt, Petrus, folgt mir nach. Aber Petrus war vor allem enttäuscht von ihm selber, von sich selber. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Wer hat denn Jesus verlassen? Nur zwei, der Verräter und er. Er war der Schlechteste. Hey, wenn du immer der Streber bist, wenn du immer der Beste bist und dann durchrasselst, das ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt so Menschen, die kämpfen immer mit der 4 und landen immer bei der 5. Die sind schon gewohnt, sitzen zu bleiben. Stell dir mal vor, der absolute Streber, Abi kommt und alle gehen durch, nur du rasselst durch. Wie fühlst du dich dann? Nicht besonders gut, oder? Ich habe das erlebt. Ich war immer, soweit ich mich wirklich erinnern kann, Klassenbester. Immer gut. Und dann haben wir uns versammelt, Abschlussklasse der Bibelschule, und alle haben bestanden, nur ich nicht. Ich habe am Ende doch bestanden, ja, aber es war krass. Warum? Weil der Lehrer sagte, du hast das nicht gemacht, wie ich wollte. Ich habe das genauso gemacht wie im Jahr davor und da hatte ich eine 1,2, der Klassenbeste. Und ich arbeite genau in derselben Art und der Lehrer sagt, Themaverfehlung. Nicht so, was für ein Thema verfehlt? Ich habe doch genau das Thema bearbeitet. Ich sehe das anders, ja? Ich bin dann am Ende zum Direktor gegangen, der hat das nochmal bewertet. Musste es nicht nachschreiben. Unsere Jungs, drei von denen, dürfen jetzt nachschreiben. Auch, da bist du ganz schnell dabei. Was habe ich gemacht? Was für ein Fehler? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte, ich weiß es besser. Der Lehrer hat mich zweimal angesprochen und sagte, David, müssen wir nicht mal reden? Und ich so, nö, ist alles okay. Mir war gar nicht bewusst. So, aber er hatte eine Idee und ich hatte eine Idee. Und am Ende stehst du da und denkst, wisst ihr, das ist was anderes. So fühlte sich Petrus. Da kriegst du einen Schlag. 20 Jahre her, okay? Also ist lange her. Mir geht's nur darum, wie Petrus sich fühlte. War krass. Absolut. Ich bin doch der Leader hier. Nach Jesus bin ich. Und wer versagt? Verflucht bin ich, wenn ich diesen Jesus kenne. Und Jesus tritt ganz neu in sein Leben und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, folge mir nach. Ich glaube, wir brauchen diese Gottesmomente, wo Gott uns zeigt, er hat uns nicht erwählt, weil wir die Besten oder die Schlechtesten sind, sondern er hat uns erwählt, weil er uns erwählt hat, weil er uns lieb hat. Und er hat uns gerufen, folg du mir nach. Und wir alle machen Fehler. Wir müssen nicht immer die Musterschüler sein, sondern wir müssen die Menschen sein, die immer wieder neu diesen Ruf Gottes hören und sagen, ja, ich will dir folgen. Amen. Wie war es bei Elia? Elia erlebt den Tag seines Lebens. 3,5 Jahre hat er auf diesen Tag gewartet. Er hat im Namen Gottes vor dem König gesprochen, so wahr der Herr lebt, es wird nicht regnen bis auf den Tag, wo ich es sage. 3,5 Jahre regnet es nicht. Bis Elia sagt, es ist vorbei, bis Gott zu ihm sagt, es ist vorbei. Aber bevor es regnete, gab es diesen Showdown. Wir kennen diese Geschichte, das Feuer fällt und die ganzen Baalspriester und Priesterinnen der Aschate und so weiter und so fort haben nichts erreicht. 850, der gewaltige Tag des Elia. Das ganze Volk ruft am Ende, Jahwe ist Gott. Ein Volk, das nicht mehr an Gott glaubte, bekehrt sich Erweckung, Halleluja. Und am nächsten Tag hört Elia, die Königin hat geschworen, nicht zu ruhen, bevor Elia tot ist. Und nachdem dieser Mann so sein Bestes gekämpft hat und gegeben hat, und es war anstrengend, merkte er, es ist immer noch nicht vorbei. Und dieser Mensch reagiert wie ein Mensch. Nach der Phase der Anspannung bist du K.O. Das ist so wie manche Mannschaften, 90 Minuten gekämpft und dann geht's in die Verlängerung. Du führtest 2-0 und in der letzten Minute hast du dann nochmal plötzlich zwei Gegentore bekommen. Die EM läuft ja gerade. Manchmal denkst du, das Fußball, das Spiel ist verflixt, ja? Die 90 Minuten waren sie überlegen bis zum geht nicht mehr und kurz vor knapp bekommen sie da 2 Tore einserviert und dann geht's in die Verlängerung. Und du merkst, die Mannschaft, die geführt hat, ist eigentlich schon am Verlieren. Die sind platt, die können nicht mehr. Okay? Die wissen, wir haben unser Bestes gegeben. Der Sieg wartet auf uns. Oh, der Sieg ist doch nicht da. Und so fühlte sich Elia und Elia kann nicht mehr. Elia sagt, Gott, ich will sterben. Was ist die Antwort von Gott? Hey Elia, denk an diesen Tag. War ich gestern nicht da? Habe ich nicht geantwortet mit Feuer? Wer bist du? Wann gab es jemals eine Reaktion? Hast du nicht gesehen, wie dieses Feuer diesen ganzen Altar und das Wasser und das Opfer und die Steine alles verzehrt hat? Wer bist du, dass du an meine Macht zweifelst? Hast du nicht gesehen, wie ich geantwortet habe, wie es geregnet hat? Wie du schneller liefst als der König, der mit dem Wagen, mit dem Pferden unterwegs war? Hey, Speedy Gonzales, Geschwindigkeitsrekord hat nicht Usain Bolt, sondern Elia. Das ist die Wahrheit, okay? Die Pferde sind schnell und Elia rannte so schnell wie die Pferde. Krass, oder? Was sagt dieser Engel? Iss und schlaf. Iss. Und dann bekommt er, nachdem er so richtig ausgeschlafen hat, einen Ruf von Gott, nämlich, komm, mach dich auf, um mir zu begegnen. Christsein ist nicht Aktionismus in diese Welt hinein. Ich muss die Welt verändern. Sondern Gott lädt dich und mich immer wieder neu an und sagt, komm, folg mir nach. Warum geht Gott diesen Umweg mit diesem Propheten, dass er 40 Tage und 40 Nächte in die Wüste pilgert? Das macht doch gar keinen Sinn. Gott hätte gleich dem Elia sagen können, übrigens, das ist die Botschaft, die ich dir geben möchte, oder? Warum warten die Jünger? Jesus sagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet aus der Kraft, aus der Höhe. Warum gibt es ihn nicht sofort? Wenn Gott eh weiß, was er uns geben will und Gott weiß, was er uns geben will, warum gibt es uns nicht sofort? Weil es Gott um viel, viel mehr als Information und viel, viel mehr als einen Job geht. Gott geht es um uns. Gott liebt es, wenn wir unsere Aufmerksamkeit, unser Herz, unsere Zeit ausrichten auf ihn. Wenn wir sagen, Gott, wir suchen dich. Über Facebook, ich bin alt, ich arbeite noch über Facebook. Gratuliere ich den Menschen zum Geburtstag, ja. Meine Freunde kriegen immer wieder, nicht alle, aber wenn ich irgendwie dazukomme. Und ich wünsche ganz vielen Folgendes. Ich wünsche dir viele Gottesmomente in diesem Jahr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir merken, hey, Gott hat wieder in mein Leben hineingeredet. Ich bin verheiratet mit einer Frau, die ganz viel Gottesmomente hat. Und es bereichert unser Leben. Sie sagte gestern, wir hatten ja diesen Movement Day und ich war teilweise dabei und ich weiß nicht gerade, wo ich war. Auf jeden Fall, ich kam zurück, sie war nicht da. Und dann kam sie zurück und sagte, hey, ich musste noch zum Müller für die Kinder Schulsachen einkaufen. Und für mich war klar, ich gehe zum Blautal Center. Aber ich hatte so ein inneres Drängen, zu dem anderen Müller zu gehen. Und ich wusste gar nicht, warum. Und dann war ich dort und ich habe eine Frau begegnet. Und mit dieser Frau habe ich lange geredet. So, war das jetzt ein Gottesmoment? Genau das ist ein Gottesmoment. Gott redet im Alltag zu uns. Du weißt manchmal gar nicht, dass er zu dir geredet hat. Und dann schaust du den Tag an und denkst, komisch, warum habe ich so und so gehandelt? Und du merkst, Gott hat dich gesetzt, dass du ein Segen sein kannst für andere Menschen. Im Alltag. Nicht nur dieses Reden Gottes beim Abraham. Wie oft hat Gott zu Abraham geredet? Oft. 5-mal? 6-mal? Aber Abraham war unterwegs mit Gott. Immer dann, wenn es darum ging, weiterzugehen, tritt Gott in sein Leben und Gott sagt, Abraham, los geht's, weiter geht's. Das Volk Gottes, ja, sie sahen die Feuersäule, sie sahen die Wolkensäule. Aber dieses Reden war auch nicht immer, aber immer wieder. Ich wünsche mir diese Gottesmomente in meinem Leben, dass ich die Stimme Gottes nicht verpasse bei diesen großen Momenten und dass ich die Stimme Gottes höre jeden Tag. Gar nicht laut, aber so, dass ich mein Alltag, mein Leben, mein Tag rückblickend anschauen kann und darf sagen, Gott, du warst da. Das erlebe ich ganz oft, dass ich denke, boah Gott, ich habe nichts gehört, immer noch keine laute Stimme. Aber ich darf wirklich in den Werken wandeln, die du vorbereitet hast. Amen. Christsein ist Bewegung. Mach dich auf die Socken, nicht zu deinem Lieblingsmüller, sondern zu deinem Hassmüller. Mach dich auf die Socken, zu deinem Nachbarn. Schon lange nicht mehr mit ihm geredet. Christsein ist Bewegung hin zu Jesus. Die Bibel sagt, Jesus rief sie, damit sie bei ihm wären. Es geht Gott um dich. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will, dass du ihm begegnest. Die Jünger kamen zurück, waren begeistert und sagten, du wirst es nicht glauben, was alles geschehen ist. Und Jesus sagt, freut euch nicht, dass die Dämonen untertan sind. Freut euch nicht, dass ihr Macht habt über Krankheiten, sondern freut euch, dass ihr meine Kinder seid. Dass ihr Bürger des Himmels seid. Dass ihr Gemeinschaft mit mir haben dürft. Und dann kommt dieser zweite Aspekt des Kreuzes. Und Christsein ist immer ein Kreuz. Die Beziehung zum Vater, die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den Menschen. Und Jesus schickt seine Jünger in diese Welt hinein. Ihr werdet Kraft bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich wollte eigentlich über diesen neuen Bund gepredigt haben. Und kurz vor Knopf habe ich mich doch dagegen entschieden. Dieser neue Bund ist ein Bund der Versöhnung. Warum bekommen wir diese Kraft? Damit wir Zeugen sind. Dieser Missionsauftrag, der Grund, warum Jesus Mensch geworden ist, ist noch nicht vollbracht. Jesus ruft aus, es ist vollbracht und meint damit, es gibt kein Hindernis mehr, dass die Menschen gerettet werden können. Kein Hindernis mehr, dass sie trennt von Gott. Jeder hat Zugang. Der Vorhang ist zerrissen. Halleluja. Aber die Menschen wissen immer noch nichts von Jesus. Und ich darf immer noch zu ihnen gehen und sagen, übrigens, weißt du, der Zugang ist da. Niemand kommt in die Hölle aufgrund von seiner Schuld. Wir kommen in die Hölle, weil wir nicht an den Sohn Gottes glauben. Die Schuld ist eigentlich getilgt. Die Schuld der ganzen Welt. Aber unser Stolz führt uns nicht zu dem, der sagt, hallo, die Vorhänge sind nicht mehr da. Wisst ihr, im Alten Bund gab es so viele Mauern und all diese Mauern haben den Menschen gesagt, hier hast du keinen Zugang, Vorhof der Heiden, Vorhof der Frauen, Vorhof der Männer, Vorhof der Priester, das Heiligtum, immer wieder, du hast keinen Zugang. Und Jesus stirbt und dieser Vorhang zum Allerheiligsten zerreißt. Und Jesus, die Bibel sagt, und nun haben wir freimütigen Zugang zum Thron der Gnade. Wir treten zu und dürfen aber lieber Vater sagen. Und aus diesem Bewusstsein, wer wir sind, Kinder Gottes, dürfen wir als Licht in dieser Welt leben. Beweg dich. Vielleicht ist 5 Jahre her, wo du dich bewegt hast. Hey, dann denk an Petrus. Denk an Jona. Jona rennt völlig weg von diesem Ruf Gottes. Der versteht Gott gar nicht. Der sagt, Gott, es passt mir nicht. Und Gott lässt diesen Jona nicht in Ruhe, sondern sagt, hey Jona, ich habe immer noch denselben Job für dich. Auf nach Ninive. Vielleicht hast du seit 10 Jahren nicht mehr mit Menschen geredet über den Glauben. Vielleicht seit 15 Jahren Menschen nicht mehr eingeladen. Vielleicht hast du gesagt, das ist nicht mein Ding. Und Jesus tritt in dein Leben und er sagt, auf, beweg dich zu den Menschen. Ihr werdet Kraft bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Dieser neue Bund ist ein Bund der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Es ist ein Bund der Gerechtigkeit. Es ist ein Bund des Geistes. Beweg dich. Ich will bewegt sein. Ich bewege mich nicht immer. Ich predige nicht zu euch als derjenige, der Musterschüler ist. Ich bin kein Musterschüler. Gott erwartet von mir auch kein und auch nicht von dir, dass du der Musterschüler bist. Sondern Gott erwartet, dass du ihn lieb hast. Hast du mich lieb? Dann folg mir nach. Wo musst du dich bewegen? Jesus erzählt noch eine Geschichte und die ist krass. Er sagt, du bist dabei, ein Opfer zu bringen. Du machst dich in Bewegung und du willst Gott zeigen, dass er dir wichtig ist. Und dann kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Dann lass dein Opfer und geh zu deinem Bruder und versöhn dich. Bewegung ist angesagt. Beweglich sein ist wichtig. Wisst ihr, Christsein ist nicht nur irgendwelche frommen Ritualen. Ich gehe jeden Sonntag, weißt du, wie oft ich hier in diesem Gottesdienstraum bin? 5-mal die Woche. Und dann zählst du es auf. Aber du bist innerlich schon lange nicht mehr beweglich. Lässt du dir was sagen? Ganz konkret? Darf auch ein Mensch dir was sagen? Wie redet denn Gott zu uns? Gott redet durch Menschen. First and foremost, durch sein Wort. Er redet durch die Predigt. Dürfen Menschen uns was sagen? Oder sagen wir, ich bin selber groß? Hey, ich will mir was sagen lassen. Von Kindern. Von Omis. Das heißt nicht, dass ich allen immer Recht gebe. Das heißt auch nicht, dass ich ein Spielball der Menschen bin. Aber das ist eine innere Haltung. Du bist mir wichtig und ich will auf dich hören. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Wir danken dir selber, dass du der Gott der Bewegung bist. Du hast den Himmel verlassen du bist einer von uns geworden. Das war keine Bewegung von Raum und Zeit, sondern das war solch eine unglaubliche Bewegung, die wir gar nicht ermessen können. Du bist einer von uns geworden. Halleluja. Und du verstehst uns in unserer Enttäuschung. Gott, und ich danke dir, dass du uns nicht Vorhaltungen machst, sondern dass du uns einfach ganz neu einlädst. Hey, hast du mich lieb? Dann folg mir nach. Hast du mich lieb? Dann komm ganz neu in die Schule, in diese Lebensschule der Nachfolge. Jesus, danke, dass du uns auch ja eine Bewegung gibst, einen Auftrag schenkst. Und wir wollen als Gemeinde eine Gemeinde sein, die immer wieder neu in Bewegung ist. Die nicht nach hinten schaut und sagt, hey, was haben wir gestern geleistet? Wie toll waren wir? Sondern die heute in diesem Auftrag Gottes lebt. Halleluja. Halleluja. Wenn wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich ein paar Fragen stellen. Und ich lade dich ein, einfach diese Fragen auf dein Herz wirken zu lassen. Wenn du sagst, hey, hier bin ich gemeint, dann triff einfach eine Entscheidung des Herzens, Gott da reinkommen zu lassen in diesem Bereich. Wir haben alle unsere Augen geschlossen, auch das Team hier vorne. Vielleicht bist du innerlich enttäuscht von Gott, weil Gott anders ist, als du dachtest. Weil Gott Dinge zugelassen hat, mit denen du niemals gerechnet hast. Und du warst so ein Musterschüler. Du hast in deinen Augen nichts falsch gemacht und du verstehst Gott nicht. Wisst ihr, ich wusste gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Es war wie ein Hammerschlag auf den Schädel. Und ich verstehe da Gott nicht. Und Gott lässt es zu, weil er so gerne möchte, dass ich ihm gleich werde. Weil er so gerne möchte, dass ich mich als sein Kind definiere und nicht als Musterschüler. Weil er so gerne möchte, dass ich von ihm her lebe und nicht nur für ihn die Welt verändere, sondern bei ihm bin. Wenn du merkst, dass dein Herz hart geworden ist gegenüber Gott, dann lade ich dich ein, dass du deinem Herzen einen Ruck gibst und dass du sagst, Gott, und ich will ganz neu, so wie in Petrus, ganz neu mich einladen lassen, dir hinterher. Ist da jemand gemeint? Dann darfst du mal deine Hand so ganz bisschen so leicht heben und sagen, hier bin ich. Ich will dir nachfolgen. Hier bin ich. Ich will dir dennoch nachfolgen. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich auch immer noch nicht. Aber ich will dir nachfolgen. Jesus, danke, dass du all diese wertvollen Hände, diese wertvollen Menschen gesehen hast. Du hast Dinge zugelassen in ihrem Leben, die sie immer noch nicht verstehen. Im Himmel werden wir es verstehen. Aber ich danke dir für diesen Herzensschritt, den sie jetzt gehen, dass sie sagen, und dennoch wollen wir dir nachfolgen, weil wir erkannt haben, weil wir geglaubt haben und weil wir immer noch glauben, dass du Jesus bist. Halleluja. Ich bitte dich, dass du auch die Bitterkeit aus ihren Herzen nimmst, rausreißt und dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, erfüllst mit Dankbarkeit. Wo spürst du, dass du eine Blockade hast, wenn irgendjemand etwas von dir will? Weil du so groß bist. Niemand hat dir irgendetwas zu sagen. Und in dem Moment, wo irgendjemand etwas von dir will, was du nicht freiwillig tust, da stehen dir die Haare zu Berge. Und es ist eigentlich eine Haltung des Stolzes. Und Gott widersteht den Stolzen. Und dem Demütigen schenkt dir Gnade. Und du möchtest sagen, Herr Jesus, aber diese Haltung lege ich ab. Ich möchte mich demütigen vor den Menschen und vor dir. Dann darfst du auch mal deine Hand heben. So ein bisschen. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Das sagen, hey, ich will ein demütiges Herz haben. Ich will mir was sagen lassen. Menschen dürfen in mein Leben hineinreden. Gott, du darfst in mein Leben hineinreden. Dankeschön. Wo hast du diesen Ruf in der Gegenwart Gottes immer wieder gehört und anderes ist dir wichtiger? Wisst ihr, ich erlebe es manchmal, dass Gott mich einlädt in seine Gegenwart und ich entscheide mich für die Arbeit. Dabei bin ich angestellt für Gott und ich entscheide mich dennoch gegen Gott. Ist doch Banane, oder? Und ich glaube, wir alle kennen das, dass Gott uns einlädt und wir entscheiden uns gegen diese Nähe Gottes. Und Gott sagt, hey, entscheid dich für mich, nicht gegen mich. Ich bin die Sonne und ohne dieses Licht, ich bin das Licht der Welt, verkümmerst du, du brauchst mich. Ganz neu in meine Gegenwart hinein. Wenn du gemeint bist, dann triff doch auch heute eine Herzensentscheidung. Es geht mir nicht um die vielen Hände, sondern es geht mir darum, dass wir uns neu einladen lassen von diesem Jesus. Er ist das Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Amen. Bist du gemeint, dann darfst du auch meine Entscheidung treffen. Sagen, Gott, hier bin ich. Ich lasse mich einladen in deine Gegenwart. Und die letzte Frage. Wer hat diesen Ruf Gottes gehört? Komm, und ich sende euch in diese verlorene Welt. Und eins warst du gut unterwegs, aber du hast es verlernt. Und du hast Angst davor. Angst, das würden Menschen sagen. Angst, es könnte schief gehen. Und Jesus sagt, hey, was dabei rauskommt, ist nicht deine Sache, sondern deine Sache ist, das zu tun, was ich dir gesagt habe. Geh. Jesus sagt nicht, hey, und du wirst immer Erfolg haben. Sondern Jesus sagt, hey, du sollst mein Zeuge sein. Ein Zeuge ist nicht verantwortlich für den Richterspruch des Richters, sondern ein Zeuge steht verantwortlich für das, was er selbst gesehen, gehört hat, was er erlebt hat, woran er glaubt. Und deswegen lädt Gott dich ein und sagt, hey, mach dich neu auf die Socken. Vielleicht hast du es verlernt. Finde neue Wege über Facebook, über Instagram, über Postkarten, indem du deinen Nachbarn einlädst zum dicken Braten, keine Ahnung was, Kaffee und Kuchen. Finde neue Wege. Wir wollen als Gemeinde evangelistisch unterwegs sein zu den Menschen. Bist du gemeint? Dann darfst du auch mal deinen Finger so leicht heben und sagen, Gott, hier bin ich. Und ich will ganz Neues lernen, zu den Menschen zu gehen. Einst war ich so gut unterwegs. Halleluja. Und Jesus, du siehst jeden von uns. Und du weißt, dass meine Hand auch ganz oft hochgehen müsste. Gott, und ich möchte dich bitten, dass du uns neu befähigst. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Wir wollen nicht von einer Bewegung reden, sondern wir wollen selbst in Bewegung sein. Halleluja. Befähige du uns. Schaffe du in uns wirklich dieses Wollen und das Vollbringen durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Gott, ich bitte dich darum. Halleluja. Amen. Amen. Der Jesus segne euch.